Deutschlandfunk, eine Welt.
In Kasachstan waren die Proteste nicht erfolgreich. Im arabischen Frühling war das in einigen Ländern anders, wenn man unter Erfolg den Sturz der politischen Führung versteht. Was macht den Unterschied? Der britische Economist hatte sich einst an einem Index versucht, der dies bewertet, nach einem bekannten Vorfall Schuhwerferindex genannt. Aber auch andere bemühen sich, das Phänomen in den Griff zu bekommen. Forscher der amerikanischen Binghamton University erheben seit 1990 dazu Daten aus mehr als 160 Ländern. Besonders interessant ist, wer die Forschungen finanziert. Aus New York unser Korrespondent Peter Mücke.
Privat löst David Clark gerne Rätsel. Insofern hat der Politikprofessor an der Binghamton University im US-Bundesstaat New York sein Hobby zum Beruf gemacht. Denn seit gut 8 Jahren versucht er, das Rätsel von Massenprotesten zu lösen. Was fordern Demonstranten? Was bringt sie auf die Straße? Was löst Proteste aus? Und wie reagieren Regierungen darauf? Wann machen Regierungen Zugeständnisse und wann reagieren sie mit Gewalt oder verhaften Demonstranten? Um diese Fragen zu beantworten, sammeln er und seine Mitarbeiter eine Unmenge von Daten. Registriert werden alle Proteste seit 1990, an denen mehr als 50 Menschen beteiligt waren. Bis jetzt rund 16.500 in 162 Ländern. Darunter eher skurrile Aktionen wie die Demonstration nackter Fahrradfahrer in der peruanischen Hauptstadt Lima, aber auch Millionenproteste wie in Hongkong. Doch was haben diese doch sehr unterschiedlichen Massenmobilisierungen gemeinsam? Die Proteste haben einen höheren Organisationsgrad bekommen in den vergangenen 10 Jahren. Das hat mit Social Media zu tun und ermöglicht auch die Organisation dezentraler Proteste. Zurzeit wird auch in den Medien viel über solche führungslosen, dezentralen Proteste diskutiert. Eine weitere Erkenntnis: Proteste, die eine Organisationsstruktur haben und sei es nur eine informelle, sind tendenziell erfolgreicher und weniger gewalttätig. Die Organisatoren haben bestimmte Ziele. Oft, nicht immer, aber oft verhindert Gewalt, dass diese Ziele erreicht werden. Und so versuchen Organisatoren, Gewalt zu unterbinden. Und wenn Demonstranten friedlich sind, dann wird es auch schwieriger für die Sicherheitskräfte, Gewalt zu rechtfertigen. Wenn die Demonstranten Steine schmeißen, dann ist es leichter, Wasserwerfer aufzufahren oder sogar in die Menge zu schießen. Was im Internetzeitalter aber auch zum Boomerang für Regierungen werden kann. Denn die Organisatoren von Protesten können Bilder von gewalttätigen Übergriffen schnell weltweit verbreiten. Auf der anderen Seite bietet die moderne Technik autoritären Regimen aber auch viele Möglichkeiten, Demonstrationen zu unterbinden, sagt Clark.
Wir sehen viele Episoden von diesem Iran.
Das sehen wir häufig, etwa im Iran. Dort werden die Anführer von Protesten mit moderner Technik aufgespürt oder das Internet einfach abgeschaltet, um die Organisation zu verhindern. In der Spätphase des Gaddafi-Regimes wurden auf jedes Handy in Libyen Nachrichten versendet. Geh zurück zur Arbeit, geh nicht das Risiko ein, auf die Straße zu gehen. In den vergangenen 7 Jahren hat Clark zudem einen Trend zu Protesten beobachtet, die die Absetzung von Regierungen fordern. Das hat zum Teil jedenfalls damit zu tun, dass es immer mehr populistische Bewegungen gibt. Denn sie bezeichnen politisch Verantwortliche häufig als korrupt oder nur aufgrund eines Betrugs im Amt und verlangen deren Absetzung. Das erinnert an den Sturm aufs Kapitol in Washington vor einem Jahr. In der Datensammlung des Mass Mobilization Projects taucht dieser Umsturzversuch jedoch gar nicht auf. Denn das Projekt beschränkt sich auf Proteste außerhalb der USA, was auch damit zusammenhängen dürfte, dass es von der Political Instability Task Force gefördert wird, eine vom US-Auslandsgeheimdienst CIA finanzierte Forschungsgruppe, die sich für die Ursachen von Staatsversagen interessiert, aber natürlich nur außerhalb der USA.
Forschung im Auftrag der CIA. Stabilität und Instabilität. Peter Mücke war das aus New York.